Willkommen zur Lebenshilfe auf Radio Horeb. Es begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler zu unserer neuen losen Reihe Richtig Kneipen. Mein Gast ist heute dazu Schwester Tamara Emanuel. Sie ist Mallersdorfer Schwester und zusammen mit ihren Mistschwestern arbeitet sie im Kneipkurhaus St. Josef in Bad Wörishofen. Noch Pfarrer Kneip hat die Mallersdorfer Schwestern damals 1891 nach Bad Wörishofen geholt. Sebastian Kneip bildete die Schwester in seinen natürlichen Behandlungsmethoden aus, die wunderbar dazu geeignet sind, die Gesundheit zu erhalten oder Krankheiten zu lindern und sogar zu heilen. Mein heutiger Gast, Schwester Tamara, steht in dieser Tradition. Ich freue mich, dass sie jetzt mit uns das Lebenswerk von Pfarrer Kneip nahe bringt. Das Kneipen, das ja weitaus mehr ist als nur Wasser treten. Schwester Tamara, guten Morgen. Schöne Grüße nach Bad Wörishofen.
Ja, guten Morgen, Frau Böhler. Ich freue mich und danke für die Grüße.
Genau, Schwester Tamara, Sie haben ja heute Morgen schon schwer gearbeitet, könnte man sagen, denn in Ihrem Haus läuft ja der Kurbetrieb, das fängt ja eigentlich schon morgens um 5 ungefähr an mit den Anwendungen auf den Zimmern. Genau, das Therapiekonzept des Wasserdoktors, des Geistlichen Sebastian Kneip, ist aktueller denn je. Der gehetzte und gestresste Mensch unserer Tage, ja, der ist auf vielfältige Weise, sucht er nach gesunden Balancen. Und eine der gesunden Balancen ist die Fünf-Säulen-Therapie nach Pfarrer Kneip, die Lehre durch Wasser, Heilkräuter, Bewegung, Ernährung und eine gesunde Lebensordnung, einfach die Heilkräfte im Körper wieder neu zu aktivieren und zu stabilisieren. Was haben Sie denn heute Morgen schon gemacht? Wie haben Sie sich denn aktiviert und stabilisiert sozusagen?
Also ich muss sagen, bei mir vergeht kein Tag, an dem ich nicht irgendeine Wasseranwendung an mir anwende. Zum Beispiel heute Morgen nach dem Duschen, da habe ich etwas Zeit gehabt, da habe ich mir gleich einen Vollguss gegossen. Natürlich mit kaltem Wasser und das ist so angenehm. Man ist dann richtig fit und wach für den Tag.
Und das können wir ja alle gebrauchen, so die statt der Tasse Kaffee dann vielleicht.
Ja, genau.
Ich höre aber immer wieder von Menschen, dass sie sagen, oh, das Kalte, das kann ich überhaupt nicht leiden. Aber ich kann sagen, wenn man zur Kneippkur geht, und ich denke, das gilt auch für zu Hause, man darf sich langsam auch an das kalte Wasser gewöhnen.
Gut, das mache ich auch bei meinen Güssen. Ich sage den Leuten immer, jetzt kommt zuerst warmes Wasser, dann wird es etwas kühler, dann wird es wieder warm und dann ist es richtig kalt. Und da kann der Körper schon arbeiten und reagieren und das ist dann gar nicht mehr so schlimm.
Mhm. Ja, Sie sind gebürtige Pfälzerin, Sie waren auch 40 Jahre in der Pfalz tätig und dann irgendwann kam der Zeitpunkt, dass Sie zu Pfarrer Kneip gekommen sind und dann auch Wasser- oder Hydrotherapeutin im Kneipkurhaus St. Josef geworden sind, das ja
genau.
Sie und Ihre Schwester, wo Sie arbeiten. Wie kamen Sie dazu?
Also die Schwester, unsere Kneippschwester hier in St. Josef ist älter geworden und dann hat die Generaloberin Schwester Jakobe Schmidt hat mich gefragt und mir die Möglichkeit gegeben, mich zu entscheiden, ob ich nach Bad Wörishofen gehen würde und diese Arbeit übernehmen. Und ich habe überlegt und habe gedacht, ja, das probiere ich. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich mein Ja-Wort gegeben habe. Und ich kam auch vorher schon mit Kneip in Verbindung. Und zwar durch meine Ausbildung als Erzieherin war ich im Kneippschen Kinderstätte, in der Kinderheilstätte und habe dort mein Praktikum absolviert und bin natürlich dann mit dem Themenfeld von Kneip und Kinder in Verbindung gekommen. Das war so ungefähr 1972.
Mhm. Aber das merken Sie sicherlich auch. Kneip, es kommt immer mal wieder in Vergessenheit und dann wallt es irgendwie wieder auf. Also momentan begegnet uns ja Kneip auch sehr viel, auch in Drogeriemärkten mit den Kneip-Produkten. Aber Kneip ist natürlich weitaus mehr als ein Duschgel oder ein Badezusatz. Jetzt sind Sie Hydrotherapeutin. Wassertherapeutin. Was machen Sie da? Was ist das? Wie war auch vielleicht Ihre Ausbildung?
Also ich bin die Hydrotherapeutin, und zwar darf ich alle Anwendungen, bei denen Wasser benötigt wird, darf ich ausführen. Ich nenne mich eigentlich manchmal, ich bin eine Wasserfrau.
Ja.
Ich erteile verschiedene Küsse, zum Beispiel vom Knieguss bis zum Gesichtskuss, der immer beliebter wird und von den Gästen sehr gewünscht wird. Dann lege ich verschiedene Wickel an, zum Beispiel Packungen, Auflagen, einen Heusack, der auch sehr beliebt ist. Dann verschiedene Wickel an Beinen, Beinwickel, Wadewickel, Fußwadewickel, Lendenwickel, Brustwickel, Leberwickel. Also da gibt es eine Unmenge von Wickeln, die kann man ganz stark variieren.
Genau, und vorher geht man auch immer zu einem Kneipparzt, der entsprechend die Verordnungen erstellt, weil Kneipp ist nicht nur etwas, was zum Wohlbefinden beiträgt, sondern man kann schon auch damit Heilungsanstöße an den Körper senden.
Ja, also der Arzt, der schreibt das Rezept und wir machen die Büchlein, oder er schreibt selber die Kurbüchlein. Und dann wissen wir, was wir für Wickel oder Anwendungen machen müssen. Weil da gibt zum Beispiel bei den Wickeln, gibt es verschiedene Zusätze, was man anlegen kann. Zum Beispiel ein entzündetes Knie, da kann man gut einen Quarkwickel anlegen oder Lehm. Wir haben auch für unsere Tücher Räderspitz, das auch sehr gut ist. Dann Molke oder Thymian oder Heublume. Es gibt also ganz verschiedene Zusätze.
Mhm. Richtig, Kneipen, Pfarrer Kneipp und seine Neuentdeckung des Wassers. Darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe. Schwester Tamara Emanuel ist uns zugeschaltet. Emanuel ist ihr Geburtsname. Das ist kein Ordensname, ne? Das ist ihr Nachname.
Richtig.
Ihre Geschwister heißen auch alle so.
Emanuel, genau.
Emanuel. Sie sind Hydrotherapeutin im Kneippkurhaus St. Josef in Bad Wörishofen. Und ja, das Kneippkurhaus, da wollen wir doch jetzt mal ganz kurz hingucken. Was können Sie uns darüber erzählen? Wie fängt denn da Ihr Tag an am Morgen?
Gut, mein Tag beginnt schon sehr früh, aber nur in dieser Zeit, wenn ich Frühdienst habe. Da beginnt er also schon 4.30 Uhr. Da beginnen die Anwendungen in den Zimmern. Da werden also Heusäcke aufgelegt, die Wickel angelegt. Ja, Waschungen werden getan. Und ohne Frühdienst beginnt meine Arbeit um 7.30 Uhr mit den Güssen. Da bin ich also in der Bäderabteilung. Und das ist natürlich auch schön, wenn man mal nicht so früh aufstehen muss.
Genau, und wenn man schon eine Frühanwendung bekommt, da denkt man ja auch, oh je, ich habe ja gar keine, ich kann mich da ja gar nicht erholen, aber es ist gedacht, dass der Patient danach doch noch ruht und schläft,
ja,
oder?
Ja, man macht es extra so früh, weil der Patient soll bettwarm sein, weil es gibt manchmal eiskalte Wickel. Wir haben diese Sachen über Nacht im Kühlschrank stehen, sodass es wirklich eiskalt ist, und da muss der Körper natürlich sehr warm sein. Und die Gäste, die sind auch glücklich, wenn man früh kommt, weil dann sagen sie, wenn die Wickel wieder abgenommen sind, jetzt haben wir noch Gelegenheit, noch ein bisschen weiter zu schlafen.
Und wie diese Wickel wirken und bei welchen Erkrankungen, darüber werden wir im Laufe unserer Reihe sprechen, wenn nämlich Frau Ines Wurm-Fenkel, die auch das gleichnamige Buch Richtig Kneipen, sie ist Heilpraktikerin, wenn sie auch da ist, weil diese Wickel tatsächlich die Selbstheilungskräfte sehr gut anregen im Körper.
Genau. Ja. So, und Sie wollten wissen, wie noch mein Tag weitergeht. Also, wenn ich keinen Frühdienst habe, haben wir dreimal in der Woche, beginnt mein Tag um 6 Uhr mit unserem Stundengebet der Laudes. Und dreimal in der Woche beginnt mein Tag um 6.30 Uhr, auch wieder mit dem Stundengebet der Laudes. in der Kapelle mit unseren Mitschwestern. Und da sind natürlich alle Gäste herzlich eingeladen. Und es ist immer ein schöner Tag, weil wir da länger schlafen dürfen.
Mit wie vielen Schwestern sind Sie jetzt noch?
Also mein Konvent, meine Mitschwestern, wir sind mit mir 10 Schwestern.
Im Haus St. Josef, ja. Aber das ist nicht der gesamte Konvent der Mallersdorfer Schwestern, sondern Sie haben Häuser.
Ja, verschiedene Häuser, also nicht unserer Ordensgemeinschaft, das sind, nennen wir die Stationen oder die Filialen. Da haben wir mehrere, wir haben zum Beispiel in der Pfalz haben wir Stationen, hier in Bayern, sogar in Rumänien und Afrika. Also wir sind verstreut.
Und wie groß ist Ihr Haus? Wie viele Gäste können Sie aufnehmen?
Hier in St. Josef, wir können so 92 Betten haben wir, 92 Gäste aufnehmen. Also wir haben gemütliche Zimmer, gemütlich eingerichtete Zimmer mit allem, was man so im Alltag braucht. Dusche, WC, Radio, Fernseh. Natürlich, heute darf das WLAN nicht fehlen, weil das gehört heute schon zu unserem Alltag. Da erzählen die Gäste immer, dass es so schön ist. Sie kriegen Bilder geschickt, sie kriegen Nachrichten und das finde ich ganz super.
Und können auch Nachrichten schicken, zum Beispiel von dem schönen großen Garten, weil sie liegen ja ganz in der Nähe auch vom Kneipp-Kurpark.
Genau, ja. Und auch wir selber, unser Haus ist umrahmt mit Park, unser eigener Park. Und zwar mit dem Garten, mit den 5 Kneippschen Elementen. Dann haben wir Ruheinseln, also man hat Möglichkeit, auch alleine zu sein, in der Gemeinschaft unten zu sein. Wir haben eine Tautretwiese und ganz viel Natur.
Und Sie sagen, Sie leben nach Pfarrer Kneipp. Was heißt das für Sie, Schwester Tamara?
Also für mich heißt das, ich lebe ein einfaches Leben. Achte auf meine Umwelt und die Menschen, die mich umgeben und denen ich täglich begegne. Und ich lebe meine Verantwortung natürlich für meinen Körper und für meine Seele. Ich halte feste Verbindung zu meinem Gott, damit ich die Kraft habe, meinen Alltag in der Bäderabteilung, aber auch so im Alltag in der Gemeinschaft in Liebe leben kann. Und da haben wir von unserem Orden einen Auftrag, und zwar Paul Josef Nardini, das war unser Ordensgründer. Und wir haben den Auftrag, dass wir, und zwar Caritas Christi urget nos. Das heißt, nur die Liebe Christi drängt mich. Und diesen Auftrag möchte ich in meinem Alltag leben.
Und auch Pfarrer Kneipp war ja eher ein einfacher Mensch, auch wenn er dann höchste Würdigungen erfahren hat in Rom. Aber es war ja ein steiniger Weg. Vielleicht nehmen Sie uns jetzt noch mal ein Stück mit in das Leben von Pfarrer Kneipp. Wer war Sebastian Kneipp, Schwester Tamara?
Okay, er war der berühmte Wasserdoktor und Kräuterpfarrer. Und zwar hat er schon von seiner Mutter, hat er schon das in die Wiege gelegt kriegt, sich mit Kräutern zu beschäftigen. Er war als Jugendlicher, hat er schon den Blick gehabt für die Kräuter. Er ist also in Stephansried 1821. Ich muss sagen, übrigens, unser Ordensgründer ist auch 1821 geboren. Von daher ist mir Pfarrer Kneipp sehr, sehr sympathisch. Weil er hat die Not der kranken Menschen gesehen und Pfarrer Nardini hat die Not der Menschen, des Körpers in den Familien. Da war kein Familienleben. Jeder ist seine Wege gegangen. Die Mutter musste Geld verdienen, weil die wurden nur angestellt und die Väter waren so rumgelegen. Und Nardini hat dann Ordnung in dieses Leben gebracht. Und von daher ist er mal in sehr große Verbindung und sehr wichtig in meinem Leben.
Und Pfarrer Kneipp und Ihr Ordensgründer Pfarrer Nardini sind im selben Jahr geboren.
Genau,
das ist ja schon eine Verbindung, ja,
das
die erwähnenswert
ist. Ja, ist. Doch. Also er wurde 1821 in Stephansried geboren. Das ist ungefähr so 30 Kilometer von Bad Wörishofen weg. Und er starb 1897 mit 76 Jahren hier in Wörishofen im Kloster der Dominikanerinnen, wo er auch gearbeitet hat. Gut. Und Sebastian, wie war sein Leben, ja? Er musste viele Entbehrungen aushalten. Sein Vater war ein Weber, das war der Xaver Kneipp, und seine Mutter war die Rosina Schalber. Und zwar brachte sie zwei Kinder mit in die Ehe, eine Magdalena und eine Maria. Und in ihrer Ehe mit Xaver Kneipp hatte sie zwei Mädchen, eine Viktoria und eine Therese. Und natürlich den Sebastian, den sie auch Bastl genannt haben. Er war halt der Jüngste und der Kleinste. Und ja, und wenn man dann überlegt, 5 Kinder in einer Familie und ja, nur Weber, da weiß man, da ist es nicht so großartig zugegangen. Und deshalb musste auch Sebastian schon ganz früh mithelfen, die Familie zu ernähren. Er musste schon ganz früh an den Webstuhl. Und natürlich, sein Vater hat erwartet, dass er Weber wird, aber in seinem Herzen, in seinem Inneren war immer sein Traum und sein Wunsch, er wollte Priester werden. Obwohl er fast keine Aussicht hatte, weil die Familienverhältnisse waren nicht so, dass er ein Studium sich leisten konnte. Er versuchte immer wieder sein kleines Geld, was er sich erworben hatte, zusammenzuhalten und zu sparen. Und er half mit in der Familie, aber er ging auch zu den anderen, zu Landwirten, er hütete das Vieh, arbeitete sogar als Maurer, um sich Geld zusammenzusparen. Und dann eines Tages geschah etwas ganz Schlimmes. Er hatte sich also schon 80 Gulden, das war schon etliches Geld, zusammengespart und hat es auf dem Speicher natürlich in einer Truhe versteckt, dass es niemand findet. Und dann ist ein Unglück passiert, das Elternhaus brannte ab und natürlich sein ganzes Geld, sein ganzes Gespartes und auch fast seine Hoffnung.
Das war 1841,
genau,
wenn
ja.
ich das recht ja. in Erinnerung ja. habe. Und damals war er 20 Jahre. Also nun könnte man ja sagen, dass man sich entmutigen lässt als junger Mensch, weil das Geld zusammenzubekommen für ein Studium und auch, ich denke, er musste auch erst mal Abitur machen,
genau,
zur Schule gehen. Das ist ja fast ein bisschen aussichtslos. Aber wie sah dann sein Weg in die Zukunft aus?
Vielleicht darf ich noch ein Wort dazu sagen. Er ließ sich also durch das Feuer die Hoffnung nicht nehmen. Er sagte immer wieder, wenn Gott es haben will, wird er mir schon Wege zeigen. Also er hat eine unglaubliche Hoffnung.
Und Glaubensstärke auch,
ja,
ne?
Ja, ja, doch. Wie sah sein Weg in die Zukunft aus? Ja, Sebastian half noch mit, den elterlichen Hof wieder aufzubauen. Und machte sich dann auf den Weg. Er suchte Wege, wie er dazu kam, dass er als Priester ausgebildet wurde. Aber er ging zu den Priestern in der Umgebung, aber jeder hat ihm abgeraten und abgelehnt, ihm Privatunterricht zu erteilen. Bis er dann zu einem weitläufigen Verwandten kam und der gab ihm dann Lateinunterricht am Abend. Tagsüber, das war so ungefähr 1842 bis 1844, da lebte er also in Grönenbach. Er hat Unterkunft gefunden bei einem Landwirt, der auch Ortsvorsteher war. Er hieß Schmidt und er hat ihm dann die Möglichkeit gegeben, bei ihm zu wohnen. Aber er musste auch fest arbeiten tagsüber. Und er bekam dann das Zeugnis. Bei allen anfallenden Arbeiten war er zuverlässig und fleißig und natürlich tüchtig. Und das war schon wichtig für seine Zukunft. Dann 1844, mit seinem Lateinunterricht war er dann soweit, dass ihm dann der Herr Merkel, Pfarrer Merkel, ihm dann die Schule ermöglicht hat.
Da war er 23.
Ja, ja. Und natürlich war das für ihn ein Riesenglück. Er war bei jungen Studenten dabei, eher als ja, Erwachsene, ja. Aber er hat es trotzdem durchgerungen und hat es geschafft. Und 1848, wurde er als 27-Jähriger mit würdigem Erfolg entlassen worden. Und das war natürlich für ihn wunderbar, weil er freute sich auf seine Priesterweihe, die 1852 im Dom zu Augsburg stattfand. Und seine Primiz feierte er am 24. August bei uns in der Nähe in Ottobeuren.
Aber dann ist er doch auch irgendwann krank geworden.
Ja, während seinem Studium. Ja, da wurde er in Dillingen und in München hat er da seine Ausbildung als Priester gemacht. Und es war natürlich für den Sebastian etwas viel, weil er war ja gewohnt, in der freien Natur zu sein. Und plötzlich nur studieren und das Essen wird auch nicht so großartig gewesen sein. Da ist er also an Tuberkulose erkrankt. Und die Ärzte wollten ihm helfen, aber es bestand keine Aussicht. Und das hat ihn sehr, sehr ermutigt. Normal hat er seine Hoffnung nicht verloren, aber das hat ihn sehr niedergezogen, weil er hat es gehört, wie Sie gesagt haben, keine Aussicht auf Heilung.
Und es sind ja wirklich zu der Zeit auch unzählig viele Menschen an Tuberkulose gestorben.
Ja,
also das war ja damals ein Todesurteil.
Ja,
und auch noch im letzten Jahrhundert, in den 1900er Jahren, weiß ich, wenn jemand TB hatte, der war jahrelang irgendwie krank, also zumindest ein Jahr lang zurückgezogen leben und
danach der gesamte Leben lang Körper, geschwächt.
Genau. Aber davon kann man ja bei ihm gar nicht reden, wenn man Bilder vielleicht von ihm in Erinnerung hat. Vielleicht haben Sie, liebe Zuhörer, schon mal ein Bild gesehen. Wir sprechen über Pfarrer Kneipp und seine Neuentdeckung des Wassers. Und natürlich geht es uns jetzt nicht nur um das Wasser, sondern auch um die fünf Säulen, die Lehre Kneipps beinhaltet, noch die Heilkräuter, Bewegung, Ernährung und natürlich die Lebensordnung, die gesunde Lebensordnung, die sogenannte Ordnungstherapie. Ja, Pfarrer Kneipp ist dann schwer krank geworden und dann, der liebe Gott schien ihn wohl haben zu wollen als Priester.
Genau, er hat ihn lieb gehabt, Und zwar hat er durch einen Zufall das Buch von Siegfried Hahn, der 1696 bis 1773 gelebt hat, hatte er in der Bibliothek, weil er ging in die Bibliothek, weil er nichts mehr tun konnte, er war so schwach. Jetzt nimmt er dieses Büchlein in die Hand und liest Unterricht von Kraft und Wirkung des frischen Wassers auf die Leiber der Menschen, besonders der Kranken. Das war natürlich ein Stichwort für Sebastian Kneipp. Und er hat gleich das Lesen begonnen und merkte, dass es sein eigener Zustand und seine eigene Krankheit war. Und er liest und liest und kommt auf den Punkt, dass diese Tauchbäder helfen können, also kaltes Wasser. Was will er machen? Er machte sich auf den Weg, er hat den Mut und den Wille gezeigt und natürlich auch dann später die Beharrlichkeit, dass er durchhält. Er ging zur Donau und nahm ein Tauchbad. Er tauchte unter und raus und zog sich sofort wieder an und ging zurück in sein Bett. Weil ein Körper, der mit kaltem Wasser begossen wird oder sich selber abkühlt, darf niemals kalt bekommen. Muss also immer gleich in die Wärme.
Und auch Ruhe, ne?
Ja, und die Ruhe ist natürlich wichtig, dass dieser Reiz, den man durch das kalte Wasser gesetzt hat, dass der im Körper dann alles auslöst. Weil es geht ja das Blut dann viel schneller in Bewegung und gibt dem Körper wieder Wärme. Und das hat Sebastian Kneipp mehrmals in der Woche getan. Er hat also wirklich durchgehalten, hat keine Angst gehabt vor dem kalten Wasser und tauchte unter. Aber er sagte, ich spüre keine Besserung. Mir geht es genauso schlecht, wie ich hingehe, wie ich zurückgehe. Und er hat schon fast den Mut verloren, aber er gab nicht auf. Immer wieder ging er in die Donau. Sogar musste er sich das Eis wegschlagen, weil die Donau war zugefroren. Es war Winter. Es war nicht ein angenehmer Sommer, sondern im Winter. Und er nahm wieder ein Tauchbad. Und er ging heim, legte sich wieder schlafen. Und während dem Schlaf wachte er auf und er merkte, in seinen Adern, da pulsiert es, das Blut zirkuliert. Und er fühlte sich einfach voller Energie. Er ließ sich wieder in sein Bett runterfallen auf sein Kissen und schlief ein. Und er schlief einen richtigen, gesunden Schlaf. Es war also für ihn die Erlösung. Und es dauerte nicht länger, ja, man konnte fast sagen, ein Vierteljahr, dass Pfarrer Kneipp wieder rote Wangen bekommen hat, wieder eine kräftige Stimme, und er fühlte sich wieder wohl. Und das Schöne ist, er durfte sein Studium wieder fortsetzen und er bestand es mit Auszeichnung gegenüber seinen Kursgenossen. Also er war einer von den Besten.
Eigentlich unfassbar, ne? Man denkt, das ist ja völlig unvernünftig. Jemand muss sich schonen. Vor allen Dingen keine Kälte. Ne? Denken wir nur an Erkältungen. Wenn wir kalt werden, dann wir fühlen uns unwohl. Und Pfarrer Kneipp, ihm fällt es ins Herz, das Buch von dem Siegfried Hahn, Unterricht von Kraft und Wirkung des frischen Wassers auf die Leiber der Menschen, besonders der Kranken, so heißt das Büchlein.
Genau.
Ja. Und daraus entwickelt sich sozusagen aus dieser Schrift aus dem 17. Jahrhundert, Ende 1696 bis 1773 hat der Herr Hahn gelebt, hat das also Anfang des 18. Jahrhunderts geschrieben. Phänomenal.
Ja.
Wie ging es dann weiter? Was geschah dann im Garten vom Georgianum? Da gab es ja dann auch noch mal ein besonderes Erlebnis.
Genau. Er hatte also Probleme, weil er gelesen hat, Professor Oertels sagte ihm oder hat geschrieben, er muss die Wasserkur weiterführen. Er darf jetzt nicht, weil er gesund ist, aufhören. Jetzt war das große Problem, wo soll ich hingehen, wo habe ich Wasser? Und damals war das üblich, dass nie einer alleine gegangen ist. Sie sind also immer zusammen fortgegangen. Er konnte also nicht in einen kleinen Fluss oder in ein Wasser gehen, weil immer Mitstudenten da waren. Und das war natürlich sein Problem. Sollte ja sein Geheimnis bleiben. Und er stand am Fenster, schaute hinunter in den Garten, während unten im Garten der Gärtner die Blumen gießt, dann denkt sich Pfarrer Kneipp, was den Blumen und dem Gemüse und dem Ganzen der Natur gut tut, kann doch mir auch gut tun. Gedacht, getan. In der Nacht stieg er durchs Fenster, ging in den Garten, holte sich dem Gärtner seine Gießkanne und schöpfte Wasser und begann sich zu begießen. Zuerst von den Füßen, also von den Zehen, über die Wade hoch bis zu den Knien, dann weiter zum Schenkel, weiter zur Brust, zur Schulter und dann natürlich den Rücken hinunter und das Gleiche den Beinen entlang. Und was sagte er? Ich fühle mich wohl, so wie in der Donau. Und somit hat er seine Güsse wieder erfunden.
Ah, das war sozusagen die Geburtsstunde
genau,
der Güsse, wenn man keinen Fluss in der Nähe hat. Weil das, und außerdem, es ist ja auch gefährlich, in reißende Flüsse hineinzugehen.
Genau, das wäre nett. Das war für ihn also wirklich eine super Sache. Ich fühle mich richtig wohl. Da hat man so richtig vor sich, wenn er diesen Ausspruch sagt. Ja, und dann diese Güsse hat er natürlich, diese Wasseranwendungen hat er dann überall angewendet. Da ist sogar ein Mitstudent gewesen, der auch erkrankte und der sein Geheimnis verraten hatte. Der hat nämlich zu ihm gesagt, du bist ein Eisbär. Pfarrer Kneipp wollte ja haben, dass es ein Geheimnis bleibt, dass er ins Wasser geht. Und er hat es verraten. Und das war natürlich für ihn ein bisschen ein Schock. Und genau dieser ist auch erkrankt und Pfarrer Kneipp wollte eigentlich keine Anwendungen bei anderen machen. Dann haben sie ihn gebeten und dieser Mitstudent auch, komm, hilf uns. Und dann war er bereit, diese Anwendungen auch an ihm zu praktizieren. Mit Kräuter und Wickeln. Und auch dieser ist wieder gesund geworden.
Also war er dann am Anfang auch schon bedacht um seinen Ruf, dass er nicht als Spinner abgetan wird.
Ja,
dass er
das
so
ist
eine gefährliche Krankheit wie Tuberkulose, wo ja auch dann der gesamte Körper völlig ausgezehrt ist. Und man ist ja schwerst krank, nicht mit so einer unvernünftigen Methode wie im Winter in die eiskalte Donau zu gehen, genau, die jeder ja meidet. Das kann man sich gar nicht vorstellen, sich nachts rausschleichen und dass das ja keiner mitbekommt.
Weil es war ja auch von seinen Lehrern nicht erwünscht, dass er da nachts rumgeistert. Der sollte ja schlafen.
Und gesund werden.
Genau, ja. Aber Sebastian Kneipp half also allen, die dann seine Hilfe brauchten.
Als es dann mal raus war, ne?
Ja,
der Wasserbär.
Ja. Genau, dann war er bereit. Und er hat auch selbst gesagt, wer selbst in Not und Elend saß, der weiß Not und Elend des Nächsten zu würdigen. Weil er hat es am eigenen Körper erfahren, wie das ist, wenn einem niemand mehr helfen kann. Und dann hat er gesagt, ich helfe, wer Hilfe braucht. Natürlich nur, vorerst nur den Armen, weil die hatten kein Geld zum Arzt zu gehen. Das waren natürlich seine Bevorzugten. Und dann war er bereit, für alle da zu sein.
Wie es dann weiterging, weil er wurde ja auch angeklagt wegen Kurpfuscherei. Und wie wir vielleicht auch selber jetzt im Sommer, ist ja eine super Zeit, sich an die Kneippgüsse so ein bisschen heranzuwagen, auch im Garten mal selbst die Gießkanne in die Hand zu nehmen und auch der...
auch den Schlauch, der im Garten liegt,
Darüber werden wir jetzt gleich sprechen, liebe Zuhörer. Bleiben Sie dran, richtig Kneipen, unser Thema heute in der Lebenshilfe. Die Hydrotherapeutin, also die Wassertherapeutin oder Kneipptherapeutin, Schwester Theresa Emanuel, Schwester Tamara Emanuel, sie ist mein Gast. Sie ist Hydrotherapeutin im Kneippkurhaus St. Josef in Bad Wörishofen. Und wir wollen einfach altes Wissen wollen wir damit auch in die Gegenwart holen, dass wir jetzt somit die neue Reihe übers Kneipen beginnen. Und die Reihe hat nach dem gleichnamigen Buch von Frau Wurm-Fenkel, die aus Bad Wörishofen kommt und auch die im Kneipp-Kurhaus auch Vorträge hält und präsent ist. Nach ihrem Buch haben wir die Reihe kreiert und sie wird auch in den nächsten Sendungen, die geplant sind, mit Schwester Tamara zusammen unser Gast sein. Aber jetzt gehen wir erstmal kurz in eine Musik und dann sprechen wir gleich weiter und werden nochmal auch konkret in Bezug auf das Kneipen. Schwer erkrankt an Tuberkulose hat Pfarrer Kneipp die Wassertherapie entdeckt. Heimliche, kurze Bäder in der eiskalten Donau haben sein Immunsystem so sehr gestärkt, dass er wieder völlig gesund wurde. Und Fachleute, sie wissen heute, Kneipp fördert die Selbstheilungskräfte, das Kneipen und stärkt die Abwehrkräfte. Mit Schwester Tamara aus dem Kneipp-Kurhaus St. Josef in Bad Wörishofen sprechen wir über Pfarrer Kneipp und seine Neuentdeckung des Wassers. Neuentdeckung daher, weil ihm damals, als er sehr sterbenskrank war, eigentlich ein Büchlein, ein altes, uraltes Buch in die Hand gekommen ist, geschrieben von Johannes Siegfried Hahn. Ja, aber dann war der Weg, Schwester Tamara, schon ein bisschen steinig für den Wasserdoktor, denn nicht jeder, besonders die Ärzte, haben sehr misstrauisch auf seine Wasseranwendungen geschaut, weil natürlich sind dann die Menschen schon auch zu ihm gekommen, weil sie bemerkt haben, es wirkt und er hat sich ja auch sehr den armen Menschen hingezogen gefühlt, weil er ja selbst Armut auch erlebt hat. Er ist in einem einfachen Weberhaushalt aufgewachsen, musste sich sein Geld fürs Studium auch selbst erarbeiten, ist ja dann von Tür zu Tür gezogen, um Priester zu finden, die ihn unterstützen, sein Theologiestudium zu absolvieren. Wie war das bei seinen ersten Kaplanstellen?
Ja, er hatte also 3 Kaplanstellen. Bei den anderen hat er natürlich diese Anwendungen auch vollzogen und er bekam immer wieder Probleme. Und er wurde der Kurpfuscherei angeklagt.
Ja, dann es war ein schweres Vergehen.
Einmal war sogar ein schönes Erlebnis. Er musste bezahlen, weil er bestraft wurde. Und im gleichen Augenblick sagt dieser Anwalt, dieser Richter, kann ich mal zu dir kommen? Also er musste ihm die Strafe verlangen, aber er hat an ihn geglaubt. Das ist immer sehr schön. Ja. Dann war er Kaplan in Bourges und dort brach natürlich die Cholera-Epidemie aus. Und was konnte Sebastian Greim anders machen, als zu helfen? Er half mit seinen verschiedenen Wasseranwendungen, mit seinen Waschungen, Bäder, Wickeln. Und es ist bekannt, er konnte 42 Menschen von der Cholera heilen. Und er bekam auch den Titel Cholera-Kaplan. Da haben sie ihm immer den Spitznamen gegeben. Dann 1855 kam Sebastian Kneipp nach Wörishofen.
Da war er 34, ne?
So ja. Da kam er dann ins Dominikanerinnenkloster nach Bad Wörishofen. Er war dort Hausgeistlicher und Beichtvater. Und er musste natürlich den Landwirt ersetzen. Die haben gemerkt, erstens, dass er etwas versteht. Und zweitens war niemand da. Die Landwirtschaft war also brachgelegen. Dann hat er auch mithelfen müssen bei den Waisenkindern. Da war ein Waisenheim angegliedert und da musste er auch mithelfen. Dann später, 1881, starb der Stadtpfarrer von Bad Wörishofen und Pfarrer Kneipp übernahm sein Amt. Pfarrer Kneipp richtete sich natürlich, wie er dann frei war, bei den Schwestern in der Waschküche einen Gussraum ein und viele Menschen kamen zu ihm. Überall heißt es, Pfarrer Kneipp kann uns helfen, nicht nur von der Seele her, sondern auch körperlich. Und er wusste, der Mensch muss sich selbst heilen. Wie Sie vorher auch schon gesagt haben, der Mensch besitzt Heilungskräfte. Das hat Sebastian Kneipp schon gewusst. Und durch diese verschiedenen Anwendungen der Kneipp-Kur wird das Immunsystem gekräftigt und man hat wieder mehr Energie in sich. Dann wird die Abwehrkräfte mobilisiert und natürlich Herz und Kreislauf und das Nervensystem, die werden richtig angeregt.
Aber wie kam denn dann das Umdenken? War das denn erlaubt, dass er sich bei den Schwestern in der Waschküche im Gussraum eingerichtet hat oder war das auch noch ein bisschen heimlich, so auf Zuruf?
Also zum ersten Teil war es heimlich, weil die Schwestern, die waren eigentlich gar nicht gewöhnt, dass da irgendwo Trubel ist, weil sie waren ja in der Stille.
Die waren kontemplative Schwestern.
Genau, ja. Und jetzt kommt der Sebastian da und macht die Waschküche durcheinander und so viele Leute kommen. Das war schon eine große Umstellung. Aber er hat auch gesorgt, dass sie eine Ausnahme bekamen, dass sie dann praktisch öffentlich sein dürfen, wirken dürften, aktiv sein. Das hat er dann noch bewirkt. Und dann waren sie eigentlich zum größten Teil einverstanden. Und es kamen auch seine Verwandten, die dann wirklich in diesem Gussraum, so wie man so schön sagt, mithalfen.
Aber als dann der Durchbruch kam, sagen wir mal Anfang der 1880er Jahre, da war er, weil ich gehe irgendwie immer so ein bisschen mit dem Alter mit und wie jemand dann noch Kräfte hat, Lebenskräfte, da war er dann, ja, doch schon 60, Anfang 60.
Genau,
also
ja.
Eigentlich in einem Alter, wo man sagt, ich ziehe mich vielleicht auch langsam zurück und gehe in Rente sozusagen.
Ja.
Aber da fing das erst richtig an, dass auch Bad Wörishofen ein Kurort geworden ist und immer mehr Zulauf auch von Prominenten bekommen hat.
Und er hat natürlich bei den Anwendungen die viele Gäste da gehabt und brauchte Unterkünfte. Wohin? Er hat natürlich erst das Kloster mal wahrscheinlich belegt und dann brauchte er viele Fremdenzimmer. Er hat also die Kneipen, die Gaststätte, die da waren, gefragt. Ach, die Leute waren bereit, Zimmer zur Verfügung zu stellen, aber der Platz reichte trotzdem nicht. Und Pfarrer Kneipp, der wurde gebeten, seine ganze Anwendungen und seine Erfahrungen sollte er doch aufschreiben. Er wollte natürlich zuerst nicht, aber dann sagte er, ja, man muss ja den Nachkommen auch was zukommen lassen. Und er hat dann drei große Bücher geschrieben, und zwar seine Wasserkur, die ist ja berühmt und bekannt. Die hat er 1886 geschrieben, da hat er also alle seine Anwendungen reingeschrieben. Dann 1889 hat er sein zweites Buch, So sollt ihr leben. Und sein letztes Buch hat er 1894, Mein Testament. Diese Sachen hat er geschrieben und hat alles, was man sich denken kann, von Krankheiten, mit Essen, mit Kräuter, mit Bewegung, mit Wasser, alles ist hier festgehalten. Und durch diesen Verkauf hat er den Erlös genommen und hat verschiedene Häuser bauen lassen. Da kann ich vielleicht mal sagen, er hat ein Priesterhaus bauen wollen, das Sebastianeum, hat er also mit diesem Erlös gebaut, und zwar war das 1889. Dann kam das Kneippsche Kinderheilhaus, Kinderheilstätte, und zwar war das 1893 schon, und dann das berühmte Kneippianum 1896. Und das ist natürlich für uns Wörishofener und ich denke auch für die Gäste, die dort geweilt haben, sehr traurig, weil das Kneippianum wurde geschlossen. Es wurde also, das Geld hat nicht mehr ausgereicht und das ist wichtig, trotz Gesundheit, aber das Geld ist doch nötig.
Ja, und erwähnenswert deswegen, weil es noch nicht lange geschlossen ist.
Das ja,
ist,
ja.
Hat es wirklich überdauert bis letztes Jahr.
Ja.
Ne? Also 2018 im Oktober musste das Kneippianum geschlossen werden. Auch unser Programmdirektor Pfarrer Kocher war mehrmals wohl dort und hat dort sehr genesen und gute Erfahrungen gemacht.
Doch, es war sehr beliebt. Jeder schwärmt noch im Nachhinein dafür. Ja, man weiß halt jetzt nicht, was in Zukunft daraus wird.
Aber Kneipp wird auf jeden Fall, sagen wir, weiterleben. Auch uns ist es ein Anliegen, das alte Wissen um das Wasser und auch die fünf Säulen nach Kneipp immer wieder in die Gegenwart zu holen. Und zu holen, das ist jetzt auch nochmal mein Stichwort, weil er war zwar im Ordenshaus der Dominikanerinnen im Kloster, dort hat er als Beichtvater begonnen, er hatte dann natürlich auch seine eigene Wohnung außerhalb des Klosters im Pfarrhaus, aber ist den Dominikanerinnen verbunden geblieben, aber er hat dann noch ja die Mallersdorfer Schwestern 1891, da war er schon so um die 70 oder 70 ist er 91 geworden, hat er die Mallersdorfer Schwestern einige nach Bad Wörishofen geholt und dann haben sie auch sich ein Haus zugelegt, das sie ja jetzt noch weiterführen, das sie sehr erweitert haben. Das Haus St. Josef, das hat auch von Anfang an diesen Namen, oder?
Ja, ja. Und zwar war da eine Freifrau gewohnt. Wir haben das Haus also 1925 von dieser Frau abgekauft. Sie hat da ihren großen Besitz gehabt, auch der Park und so, aber es ist halt alles erweitert worden, dann für ein Kurhaus, dass die Anwendungen und das Erbe vom Pfarrer Kneipp weitergeht.
Aber nach Bad Wörishofen gekommen sind ihre Mitschwestern schon 1891.
Genau, die haben schon im Kneippianum gearbeitet und waren auch in der Kneippschen Kinderheilstätte. Diese drei Häuser, also da waren die Schwestern aktiv. Und unser Sebastian, also St. Josef, wir haben dieses Haus, ist auch viel erweitert worden. Das war erst ein kleines Haus für wenig Gäste. Aber der Andrang und das Merken, dass die Wasserkur eigentlich sehr wichtig ist, so musste man immer wieder anbauen, erweitern und ja, und auch aufs Moderne, weil man wollte die Tradition, aber auch das Moderne mit einfließen lassen.
Vielleicht kommen wir jetzt noch mal zu den fünf Säulen der Kneipptherapie, dass Sie uns dazu etwas sagen. Das ist ja eigentlich das Kernstück von allem, dass Pfarrer Kneipp Gesundheit, körperliches Wohlbefinden mit innerem Wohlbefinden, also mit dem, mit der Anbindung auch der Heilung der Geistseele sozusagen verbunden hat, die sich dann ja hinrichtet zu Gott, dem eigentlichen Heiler.
Ja, er hat es also richtig gesehen, dass der Mensch eine Einheit ist. Man kann nicht sagen, man heilt die Krankheit und lässt ihn seelisch verkümmern. Er wollte schon haben, dass beides genährt und belebt wird. Und durch sein Wassererlebnis, durch seine Wasseranwendung in Form von Waschungen, Güssen, Wickeln, wie wir schon gehört haben, verschiedenen Bädern, wird also der Mensch mit seiner Seele ja genährt und gestärkt, und es ist ein wunderschönes Erleben. Dann die Wohltaten für die Seele ist bei uns im Haus zum Beispiel. Wir möchten haben, dass wir eine wunderschöne Gemeinschaft haben durch Begegnungen und Feiern. Wir bieten geistliche Begleitung durch einen Hausgeistlichen an, weil wirklich die Seele leben soll. Man soll sich freisprechen. Manche Probleme trägt man schon jahrelang umher und weiß nicht, wohin mit. Hier hat man dann die Gelegenheit, es abzuladen und wieder froh und frei zu werden. Dann, wir laden auch immer alle ein zu unseren Andachten. Wir haben täglich Eucharistiefeier. Wir haben Gebet, Meditationsübungen, dann verschiedene Tänze. Das kommt immer sehr gut an. Dann haben wir auch verschiedene Entspannungsübungen und Angebote. Also schon sehr gut für Leib und Seele. Natürlich brauchen wir auch kulinarische Genüsse, weil die richtige Ernährung ist eine maßgebliche Voraussetzung für den Erfolg eines Kuraufenthaltes. Und unsere frische, nachhaltige und natürlich der Saison entsprechend ist unsere Küche. Wir haben auch unseren eigenen Garten in unserem Park unten mit Gemüse und verschiedene Kräuter. Also man kann sich wohlfühlen und kann Lebensfreude tanken. Und natürlich auch genießen, weil das gehört auch dazu. Mhm.
Und das zu Ernährungstipps hat Pfarrer Kneipp auch damals schon gerade den wohlhabenden Menschen gegeben. Ja. Ne? Dass er sagt, so, und jetzt verzichtest mal auf deine Schweinshaxen, ne? Und auf den fetten Kuchen. Und das besonders auch ja die Ernährung, eine ausgewogene Ernährung zum Wohlbefinden des gesamten Organismus gehört.
Genau. Mhm. Dass es wirklich Natur, fast naturbelassen ausgenutzt wird, dass man nicht groß herum köchelt, dass vieles verloren geht. Mhm. Genau. Dann haben wir in unserem Garten auch duftende Kräuter. Die bereichern natürlich unseren Alltag und lassen unseren Körper und Seele aufleben und helfen natürlich, das haben wir schon bei der Wiege gehört, zu verschiedenen Krankheiten und stärken das Immunsystem, weil wir geben ja verschiedene Zusätze und Kräuter dazu. Das ist also, und die wachsen bei uns auch im Garten.
Vielleicht bevor wir jetzt so weiterreden und wie so eine, wie Güsse auch praktisch aussehen sollten, was ich auch bedenke nach beim Duschen vielleicht, möchte ich doch das Forum eröffnen für unsere Zuhörer. Wir schalten jetzt unsere Hörernummer frei, liebe Zuhörer. Vielleicht haben Sie schon eine Kneippkur gemacht. Vielleicht haben Sie ein Wassertretbecken in Ihrer Region. Vielleicht haben Sie Fragen zu Kneipp. Allgemeine Fragen, die Ihnen Schwester Tamara beantworten kann, zu den 5 Säulen, richtig Kneipen, Pfarrer Kneipp und seine Neuentdeckung des Wassers. Die Hörertelefonnummer, das ist die 089 517 008 008 089 517 008 008. Das Hörertelefon, der direkte Draht jetzt hier zu uns in die Lebenshilfesendung hier auf Radio Horeb. Schwester Tamara, Kneipphäuser gibt es ja nicht nur in Bad Wörishofen, sondern der Kneipp-Gedanke, den findet man ja überall in ganz Deutschland, ja sogar in die ganze Welt hat er sich ausgebreitet. Überall sind die Gedanken, das Kneipen, das ist in allermanns Munde, selbst wenn man in der im Wasser läuft, am Strand, an der Ost- oder Nordsee, dann spricht man, ich habe gekneipt und jetzt habe ich kalte Füße. Ja. Was ist zu beachten, besonders beim Wassertreten?
Also man muss darauf achten, dass man nicht kalt bekommt. Man muss vorher schon warm haben, bevor man Wassertreten geht, und muss dann schauen, dass man wieder warm kriegt. Entweder durch Bewegung oder indem man warme Socken anzieht, noch ein bisschen ins Bett, dass man wirklich wieder warm hat. Weil Pfarrer Kneipp hat gesagt, wer kalt hat, der erkrankt.
Und wenn ich Wasser trete, ziehe ich dann meine Füße durch das Wasser
genau,
durch oder
ja.
gehe ich in einem bestimmten Schritt?
Ja, ich gehe also im Storchenschritt. Das heißt, ein Bein ist ganz in der Luft. Das heißt, es darf nicht noch im Wasser sein. Ein Bein im Wasser, ein Bein in der Luft. Also ich ziehe es dann nach oben. Und drum auch Storchenschritt, weil ja die Störche auch so laufen. Meistens ein Bein unten, eins oben.
Also
das soll man beachten, ja.
Dass nicht beide Füße gleichzeitig
genau.
mit dem kalten Wasser
ja.
in Verbindung sind. Und auch die Länge ist, glaube ich, maßgebend.
Ja, man darf nicht zu lange, das muss man selber spüren. Man kann nicht sagen, geh fünfmal. Das muss man spüren, mir reicht es jetzt.
Also sobald man merkt, jetzt
ja.
wird kalt oder,
genau.
oder
dann
dass man,
ja.
wenn es keine Rundungen sind in einem Wasserbecken, sondern am Strand, dass man dann wirklich wieder in den
genau.
Sand geht und raus aus dem Kalten.
Und die Wassertropfen abstreift, also nicht trocknet, sondern abstreifen.
Und dann mit feuchten
Füßen. Und dann einfach trocknen lassen, genau, das verdunstet und gibt dann noch einmal auf der Haut einen Reiz.
Und dann mit feuchten Füßen oder an der Luft getrockneten Füßen dann wieder rein in die Schuhe, in die Socken.
Genau,
was auch
ja.
immer.
Sollte auch nicht unmittelbar gemacht werden. Gut, man könnte es morgens machen und am Abend. Es sollte schon eine bestimmte Zeit von 1,5 bis 2 Stunden bei der nächsten Anwendung dazwischen sein.
Also nicht alle halbe Stunde zum
genau,
Wasser treten
ja.
gehen, es sei denn, es ist super, super heiß.
Ja, aber der Körper kann sich ja. dann von innen her trotzdem nicht erwärmen.
Aha, ja. So, jetzt sehe ich, unsere Leitungen sind gefüllt. Zuerst gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit nach Bremen. Monika Reimer, guten Morgen, ich begrüße Sie ganz herzlich.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen. Ich bedanke mich für Ihre tollen Sendungen auch heute. Und ich hätte mal eine Frage an die Schwester. Und zwar habe ich einen erhöhten Augeninnendruck und nehme auch dagegen einmal am Tag einen Tropfen. Gibt es da auch eine Kneippsche Anwendung für mich?
Gut, es gibt den Gesichtsguss. Aber
ja.
dann bitte immer Rücksprache mit dem Arzt nehmen, weil es verträgt nicht jeder alles. Und gerade wenn der Druck im Auge, das ist dann schon ein bisschen ja, gefährlicher. Aber was, ja, bitte.
Ja, ich habe ihn gefragt.
Ja.
Und da sagte er, weil ich sagte, ich hätte im Internet nämlich gelesen, dass man das nicht bei erkrankten Augen machen dürfe.
Ja, ja.
Und dann sagte ich so, naja, sind ja meine Augen wohl nicht krank. Naja, sagte er, ich hätte ja nun diesen Augeninnendruck, der immer leicht an der Grenze ist. Darum kriege ich ja auch Augentropfen. Also ich,
ja.
es ist noch nicht also drüber. Und aber und er sagte, doch, das könnte ich machen. Nun weiß ich nicht genau, also ich lege mir den an die Schläfe, die Brause.
Ja,
und,
also nur, also ohne Brausekopf. Also den Brausekopf sollte man nicht benutzen, da ist zu viel Luft dazwischen.
Sondern ein Wasserstrahl, ne?
Genau, das soll so gebunden sein, also nicht spritzen, sondern wirklich schön runterlaufen oder ja.
Und am besten schaut man sich das an, damit man weiß, was dieses mit dem Strahl auf sich hat.
Genau.
In einem Kneippbuch, da sind immer Bilder drin, wo man sieht, dass die Güsse mit so bestimmten Tüllen, kann man sagen, gemacht wird, dass es
ja.
ein voller Wasserstrahl ist und nicht wie bei unseren Duschbrausen wird ja sehr viel Luft auch unter,
genau.
kommt unter das Wasser, damit auch wir wassersparend arbeiten, aber bei den Güssen ist es wichtig, wie Sie sagen.
Dass es ummantelt, ja, so
genau.
richtig ein Mantel bildet. Und fürs Gesicht, ich würde Ihnen einen Vorschlag machen, wenn Sie es wirklich machen, dann schließen Sie Ihre Augen. Aber dann immer wieder gut beobachten, wie hat es bei mir gewirkt. Dass sie sich dann selber kontrollieren, wenn sie so einen Guss verabreicht haben, dass sie dann tagsüber nachspüren, wie habe ich es empfunden.
Dann wünschen wir Ihnen alles Gute, Frau Reimer, fürs Ausprobieren und danke für Ihre Frage, Kneippanwendung bei erhöhtem Augendruck. Viele Grüße nach Bremen. In Essen ist jetzt eine Dame am Telefon. Guten Morgen.
Ja, gut. Schwester Lamala, ich habe eine ganz wichtige Frage. Jetzt noch nicht einmal für mich, da hätte ich sonst auch viele Fragen. Aber ich war im Frühjahr im Krankenhaus Und neben mir war eine Dame, eine Hochbetagte, die das eine Bein amputiert bekommen hatte. Und im anderen Bein, in dem, was sie vorher eben auch bewegen konnte, hatte sie kein Leben. Und da war das einmal, Neurologen, alle haben auch geguckt und untersucht und sie hat immer mit Nein geantwortet. Dann war das einmal, dass der Pfleger nach dem Waschen auch mal da gekniffen hat, nicht böse, also jetzt einfach nur gefühlt und gefragt hat. Und sie hat dann darauf geantwortet, ja, zweimal ja. Ist das möglich, wenn so etwas nach einer Operation am anderen Bein irgendwas so zurückbleibt, dass das Leben also mit Wasser, also weil sie ja gewaschen worden war gerade, dann tatsächlich etwas sein könnte?
Ja.
Darüber habe ich mir Gedanken gemacht, weil ich dachte, ich wurde gleich an Pfarrer Kneipp so erinnert und dachte, meine Güte, ich habe es also den Angehörigen natürlich sofort gesagt, sie möchten mit dem Pfleger genau sprechen, denn er hatte das ja klar gehört. Und man merkte auch direkt in seinem Gesicht, dass er strahlte, ihre Neurologen und andere praktisch immer betrübt waren, dass nichts zu spüren war. Könnte da ein Zusammenhang bestehen?
Ja, da besteht ein Zusammenhang, weil durch das Wasser, durch die Waschung, wie Sie gesagt haben, wird ja dem Körper einen kalten Film aufgetragen, der verdunstet. Und dieser Reiz soll denn die Durchblutung anregen. Und dadurch ist halt dieses Bein durchblutet worden. Und wenn man das immer anwendet und auch mal einen anderen Guss, dann kommt bestimmt wieder Leben ins Bein.
Gut, danke schön auch für diese Frage. Wir haben die Leitungen gefüllt. Danke, das war eine Hörerin aus Essen. Jetzt gehen wir nach Passau. Grüß Gott, auch dort ist eine Hörerin am Telefon. Guten Morgen.
Ja, recht schön, guten Morgen. Ich freue mich über die Sendungen bei Ihnen, besonders über die Sendung mit Pfarrer Kocher und jetzt auch mit der Schwester.
Über Kneipp.
Ja, weil ich früher immer in Sebastianeum fahren durfte, konnte von der Krankenkasse aus. Und das hat mir so gut getan. Und ja, und jetzt in der letzten Zeit habe ich gedacht, ist es eigentlich auch möglich, zum Beispiel nach St. Josef zu kommen, wenn man Pflegestufe hat oder ja.
Ah, das ist auch eine gute Frage, weil das fragen viele, wie ermögliche ich mir eine Kneippkur, was muss ich selber bezahlen, weil Ihr Haus, Schwester Tamara, ist ein Kneipphotel, aber dennoch anerkanntes Kneippkurhaus. Vielleicht können Sie uns und der Hörerin und auch allen anderen Hörern da Auskunft geben.
Also bei uns, wir haben zwei Aufzüge im Haus, wir haben sehr schöne Wege, also Gänge. Man kann gut sich bewegen, auch mit einem Rollstuhl. Und sein Mercedes, AOK-Mercedes, sage ich jetzt einmal, kann man sich gut bewegen. Also von daher ist es gut. Man muss natürlich zum Arzt gehen, muss sich eine Kur verordnen lassen und dann halt ihn fragen, in welches Haus sie dürfen. Weil oft sagt die Krankenkasse, ich möchte nur haben, dass die Kur dort ausgeübt wird, aber sie müssen halt ihm Vorschläge machen. Und wenn nicht, kann man eine ambulante Kur machen. Das heißt, ich kann mir dann das Haus wählen und ich kriege die Anwendungen bezahlt.
Aber die Kosten für die Übernachtung, die muss ich selber tragen.
Wenn ich in dieses Haus unbedingt will.
In Ihr Haus nach St. Josef. Und für alle, die Fragen diesbezüglich haben, wenden Sie sich am besten persönlich an das Kneippkurhaus St. Josef, da hilft man Ihnen weiter. Wir haben für Sie die Kontaktdaten im Hörerservice hinterlegt. Der Hörerservice hat die Nummer 08328 921 110. Das ist die Rufnummer vom Radio Horeb Hörerservice. Die finden Sie auch auf unserem Programmfaltblatt. Und wer sofort im Internet surfen möchte, geben Sie einfach Kurhaus St. Josef in die Suchmaschine ein, Bad Wörishofen. Und dann kommen Sie sofort auf die Seite der Mallersdorfer Schwestern. Dankeschön auch für diese Frage. Herzliche Grüße nach Passau. Okay. Frau Strecker, dann sind Sie unsere letzte Hörerin für heute. Aus Freiburg rufen Sie an. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe mich gefreut über die Sendung, denn ich bin Kneipp-Anhängerin seit meinem 18. Lebensjahr. Aufgrund dessen, dass ich meine Frostbeulen weggekriegt habe und meine kalten Füße mit den grün-nassen Socken. Und ich habe also immer das getan, was möglich war. Das heißt, gerade kalt Wasser, kalt duschen im Winter. Mhm. Ich kann mit einer Bluse unter dem Mantel, ich friere nicht mehr. Ich bin jetzt 83 Jahre alt.
Super.
Und ich habe mein Bücherregal jetzt entdeckt nach der Mitteilung von der Schwester. Ich habe tatsächlich die Erstausgabe von Pfarrer das habe ich geerbt, meine Wasserkur. Und danach habe ich mich immer gerichtet bei 1000 Bewegchen. Und ich möchte jetzt, wo ich so alt bin, wo ich die Sendung gehört habe, eine Kneipkur machen in Bad Wereshofen.
Schön.
Und das nehme ich jetzt in Angriff und genau im Hause St. Josef.
Ist aber wunderbar.
Das habe ich mir verdient.
Und
das möchte ich nur sagen. Also ja. Es ist wirklich kaltes Wasser, ist was Wunderbares.
Ja.
Und ich konnte auch vielen Bekannten, die um kalte Füße gejammert haben, helfen. Zieht Socken an mit eiskaltem Wasser, ein dicker Wollstrumpf drücken und ab ins Bett und ihr bekommt warme Füße.
Prima.
Ja.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank jetzt auch nochmal für den Werbeblock für Pfarrer Kneipp. Nämlich genau das ist auch unser Anliegen hier in unserer neuen Reihe in der Lebenshilfe auf Radio Horeb, richtig Kneipen. Wie fangen denn die Wasseranwendungen, wenn jemand jetzt eine 2-3-wöchige Kur macht, wie fängt denn das an? Das fängt ja ganz sanft an,
ja,
dass die Reize gesetzt werden.
Es beginnt meistens mit einer Waschung. Die Waschung ist also das Einfachste, was der Körper am Anfang annimmt. Es wird dieser kalte Film aufgetragen. Es gibt verschiedene Waschungen. Es gibt eine Unterkörperwaschung, eine Oberkörperwaschung. Es gibt eine Ganzwaschung, also wo der ganze Körper mit diesem Wasserfilm angefeuchtet wird. Und das bewirkt natürlich, dass der Körper fest anfängt zu arbeiten. Und natürlich auch wieder gleich ins Bett und gut zudecken. Es geschieht also auch morgens mit der Bettwärme. Da werden also die Leute auch geweckt und dann diesen kalten Wasserfilm aufgetragen.
Und das ist auch etwas, wenn man sich selbst an das Kneipen heranwagen möchte, dass man mit kalten Waschungen, mit einem kalten Waschlappen auf der Haut beginnt und nicht gleich mit den Güssen, wo man
Bäden.
Sich dann vielleicht auch eine Erkältung holt, wenn man sich einen Gesichtsguss macht, der zu kalt ist.
Ja, und auch für den Körper selber, der muss sich auch an dieses Wasser gewöhnen.
Und wie er das machen kann, darüber sprechen wir in den nächsten Sendungen, also Mitte September, freue ich mich, sprechen wir uns wieder. Dann geht es um die Heilkraft des Wassers. Im Oktober wird das Thema sein Herz-Kreislauf-Training für den Alltag, nämlich die Bewegung. Dann weitere Themen sind auch die Lebensordnung und auch die Pflanzentherapie. Für Ihr Haus noch alles Gute, Kraft und Segen. Das Kneipkurhaus St. Josef von den Mallersdorfer Schwestern, gleich in unmittelbarer Nähe vom Kurpark und auch vom Kneipianum.
Genau.
Ich glaube, 3 Fußminuten, ein paar Treppen runter,
in den
auch in den Ortskern herunter.
Man ist gleich in der Fußgängerzone, also.
Wir wollen enden mit einem Zitat von Pfarrer Kneipp, wenn es schon um ihn geht, Schwester Tamara.
Genau. Und zwar heißt es, lernt das Wasser richtig kennen und es wird euch ein verlässlicher Freund sein. Ich kann es bestätigen und ich wünsche es Ihnen, dass Sie ihn auch kennenlernen, diesen guten Freund, der einem hilft und Kraft gibt.
Dankeschön, Schwester Tamara. Sie haben uns auf jeden Fall dabei ganz sehr geholfen. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, fürs Dabeisein, für Ihre Treue zu Radio Horeb. Danke für Ihr Gebet und danke, dass Sie uns auch finanziell unterstützen, weil wir sind Ihr Radio zu 100% durch die Spenden seiner Hörer finanziert. Vergelt's Gott. Ihre Sabine Böhler verabschiedet sich jetzt. Auf Wiederhören.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.